Man sagt ja, Liebe ist blind. Gott sei Dank, sonst könnte man nicht lieben.
Selbsthingabe und Schuldenrechnung.
Dafür sehen Sie dann wieder über vieles hinweg, das Ihnen eigentlich im Wege stehen könnte.
Insofern ist wahrscheinlich der Eindruck nach wie vor richtig, dass sich bei den Frauen schon viel mehr geändert hat und dass sich die Männer vielleicht insgesamt nach wie vor langsamer oder, wenn sie so wollen, auch objektiv zu langsam entwickeln.
Der Werdegang des Mannes, der schuldbewusste Schüler.
Das ist die Falle, in die Frauen dann reintappen, weil sie letztlich nicht davon ablassen können, diese Standards, die sie nun mal haben und die höher sind als die der Männer, zu realisieren.
Ich habe mich schon vor 30 Jahren darüber amüsiert, in der Bundesrepublik immer zu sagen, in Frankreich bricht bald der Kommunismus aus, weil fast alle Kinder dort in Kindertagesstätten und ein großer Teil in Krippen sind. Und dann sind sie in Ganztagsschulen. Und hier hat man damals das ja so diskutiert nach dem Motto, das ist ja wie in der DDR, da kommt der Kommunismus.
Hinter jeder erfolgreichen Frau steht eine Nanny.
Nicht alle Frauen streben nach Gleichberechtigung. Nicht alle Frauen wollen beruflich erfolgreich sein. Nicht alle Männer haben Lust, sich im Haushalt zu betätigen. Soziologische Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Idee partnerschaftlicher Gleichheit milieuspezifisch ist. Das heißt, in den unteren Sozialschichten kommt sie eher nicht vor. Dort lebt man weiterhin nach dem traditionellen Muster, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder. Und Frauen wie Männer der unteren Sozialschichten sind mit diesem Muster einverstanden. Die Idee partnerschaftlicher Gleichheit von Mann und Frau hat ihre Spuren am deutlichsten hinterlassen in den Köpfen der gebildeten Mittelschicht. Das bedeutet, die Vorstellung, dass Kinder und Karriere auch für Frauen zusammengehen müssten, diese Vorstellung wird von einer relativ kleinen gesellschaftlichen Gruppe geprägt. Wie Cornelia Koppitsch betont, Soziologin und Geschlechterforscherin an der Uni Gießen.
Es ist eine gesellschaftliche Gruppe, die jetzt nicht die Mehrheit umfasst. Dennoch ist es die Gruppe, die am sichtbarsten ist, weil die in den gesellschaftlichen Führungspositionen in den Medien und der Öffentlichkeit präsent ist. Das heißt, man hat subjektiv den Eindruck, dass es sich um eine sehr große Gruppe handelt, weil es genau die Frauen sind, die die größte Sichtbarkeit haben gesellschaftlich. Während in den anderen Milieus, also die Frau an der Kasse bei Schlecker oder die familistische Frau, die Sozialpädagogik studiert hat oder Erzieherin gelernt hat und dann die eigenen drei Kinder kriegt und zu Hause bleibt, das sind genau die Frauen, die man nicht sieht.
Diese Differenzierung im Hinterkopf zu behalten, schadet sicherlich nichts. Es bedeutet nämlich, dass Klagen über die deutsche Unvereinbarkeit von Familie und Karriere, Klagen über eine Emanzipation, die auf halber Strecke stecken geblieben sei, dass diese Klagen von einer gesellschaftlichen Minderheit geführt werden.
Meistens sind es Akademiker innerhalb der gebildeten Mittelschicht, die sich jetzt im urbanen Raum aufhalten, also großstädtische Lebensstile haben. Und innerhalb dieses Milieus ist die Vorstellung, dass die Geschlechter gleich sind, am weitestgehenden verankert. Und es bedeutet, dass man zum Beispiel innerhalb von Paarbeziehungen die Idee, dass die Frau jetzt allein zuständig ist für Haushalt und Kinder, während der Mann berufstätig ist, zurückweist. Also es gilt als Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen berufstätig sind auf hohem Niveau. Entsprechendes gilt auch für die Berufswelten. Das heißt, es handelt sich um Berufswelten, in denen sich niemand mehr darauf berufen kann, dass Frauen eine untergeordnete Position einnehmen sollen.
Cornelia Koppitsch hat die partnerschaftlichen Gleichheitsvorstellungen und ihre Umsetzung quer durch alle Milieus untersucht. Ihre entsprechende Studie trägt den vielsagenden Titel »Die Illusion der Emanzipation«.
Wenn man jetzt aber genauer hinguckt, dann zeigt sich in beiden Bereichen, dass die soziale Praxis nach wie vor ungleich ist. Also im Berufsleben ist ganz offensichtlich, Elitepositionen werden nach wie vor fast ausschließlich von Männern besetzt. Und je höher man kommt, desto mehr Männer. Und innerhalb von den privaten Beziehungen sieht man ebenfalls, dass die Frauen nach wie vor doch die Zuständigkeit für die Kindererziehung haben, selbst dann, wenn man sich vorgenommen hat, das zu teilen.
Die Diskrepanz zwischen ideeller Gleichheit und faktischer Ungleichheit ist ziemlich groß bei den Paaren der gebildeten Mittelschicht, haben Cornelia Koppitschs Untersuchungen ergeben. Zur selben Einsicht gelangt auch der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann in seiner bemerkenswerten Paarstudie »Schmutzige Wäsche«.
Zwar hat die Idee der Gleichheit moralisch und gesellschaftlich eine beachtliche Kraft, die konkrete Realität der Aufgabenteilung im Haushalt bleibt indes zutiefst ungleich.
Der Spiegel beschrieb dieses Phänomen unter der Überschrift »Die Frauenfalle« folgendermaßen.
Das erste Baby katapultiert fast alle jungen Paare zurück in die Lebensverhältnisse ihrer Eltern. Papa arbeitet draußen, Mama steht am Herd. So sieht die Arbeitsteilung in den meisten deutschen Haushalten mit Kindern unter 6 Jahren aus.
Es scheint, als ob ausgerechnet die Privatsphäre sich nicht so einfach ändern ließe, als ob sie eine ganz besondere Resistenz gegenüber den angestrebten Geschlechterveränderungen besäße. Ausgerechnet an dem Ort also, der als privater, frei von gesellschaftlichen Zwängen erscheint, hält sich die klassische und als überkommen geltende Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau am hartnäckigsten. Warum?
Der eine Grund ist, dass Männer zum Beispiel im Bereich der Familie wenig Interesse haben, tatsächlich eine gleichheitliche Aufteilung von häuslichen Pflichten und Kinderarbeit vorzunehmen, weil das würde bedeuten, dass sie auf bestimmte Privilegien verzichten müssen, ohne welche dazu zu gewinnen.
Sagt Cornelia Kopetsch, Soziologin an der Uni Gießen und Autorin des Buches »Die Illusion der Emanzipation«.
Der zweite Grund ist, dass auch Frauen letztlich sehr widersprüchliche Ideen haben, was jetzt die Verteilung der Hausarbeit anbelangt und die Verantwortung für diesen Bereich, auch der Kindererziehung, sie letztlich diese Dinge an sich reißen und sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie das zu laufen hat, so dass sie den Mann automatisch in eine Rolle drängen, desjenigen, der sich da nicht wirklich auskennt und der nicht wirklich die gleiche Verantwortung hat wie die Frau und damit in eine untergeordnete Rolle gedrängt wird.
Dieses Verhalten bezeichnet der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann als weibliche Falle. Die Falle besteht darin, eine soziale Rolle anzunehmen, obwohl man das eigentlich gar nicht tun möchte. Erschwert wird diese ohnehin schon komplizierte Dynamik noch dadurch, dass es sich bei den Partnern um Liebende handelt. Und Liebe gehorcht nun mal anderen Gesetzen als eine Partnerschaft.
Die Liebe beruht ja darauf, dass man den Eindruck entwickelt, sich vollständig zu verstehen. Das ist aber, wie gesagt, ein Eindruck nur. Der ist ja schon da, wenn Verliebte sich einen Tag kennen.
Sagt Michael Mari, Deutschlands wohl bekanntester Paarberater.
Das heißt, um den Eindruck des Sich-Verstehens aufrechtzuerhalten, darf man bestimmte Dinge eben gar nicht mitteilen. Also allzu Unterschiedliches sollte gar nicht groß beachtet werden. Insofern ist Kommunikation ein auch sehr diffiziler Prozess. Man darf nicht alles mitteilen, man weiß aber nicht genau, was und was nicht. Man muss über vieles hinwegsehen, man weiß aber auch nicht genau, über was und was nicht.
Eine sonderbare Welt. Ein Ort, wo die Gesten den Gedanken widersprechen und die Worte das Gegenteil der Gedanken ausdrücken. Ein Ort, wo das Reden selbst Schweigen darstellt und das Schweigen sehr beredt ist. Ein Ort, wo Weinen und Lachen die gleichen Botschaften übermitteln, wo Fähigkeiten gebüßt statt belohnt werden und die großzügige persönliche Hingabe auf Heller und Pfennig berechnet wird.
Schreibt Jean-Claude Kaufmann über die widersprüchlichen Prinzipien in der häuslichen Sphäre. Da ist die freiwillige und unbedingte Hingabe, auf der Liebe basiert. Und da ist die Rechnung von Leistung und Gegenleistung, auf der Partnerschaft basiert. Paarsein ist also bereits kompliziert genug, auch ohne Kinder. Von dieser Schwierigkeit zeugen ständig steigende Scheidungsraten ebenso wie die Welle der Asexualität, die Deutschland nach Untersuchungen von Soziologen und Sexualforschern erlebt. Letztere wird mit dem Druck erklärt, der in unserer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft herrscht. Sie macht ihre Mitglieder nicht einfach müde, sondern verpflichtet sie in einem hohen Maße auf Individualität und Autonomie. Sexualität hingegen hat mit Kontrollverlust zu tun. Und es scheint, als ob immer weniger Menschen in Partnerschaften sich dem hingeben könnten. So privat Liebe, Partnerschaft und Familie also auch erscheinen mögen, so sind sie zu einem großen Teil von sozialen Einflüssen wie auch von gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen geprägt. Und die wiederum ordnen sich in einem Maße den wirtschaftlichen Realitäten unter, dass privates Leben schwer zu organisieren ist. In Deutschland eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen, ist deshalb nicht so leicht. Besonders dann, wenn Kinder da sind. Beispiel Erziehungsurlaub oder Väterzeit.
Die berühmte, viel zitierte Zahl der Männer, die bereit sind, die früher so schön Erziehungsurlaub genannten Zeiten in Anspruch zu nehmen, die sind natürlich schrecklich niedrig. Das sind ja Zahlen, die im Bereich von 1% liegen im Vergleich zu 99% Frauen. Das ist erschütternd, aber ich denke, man sollte die Diskussion hier nicht individualisierend führen nach dem Motto, die Männer sind nicht bereit, das zu tun, sondern man muss sich genau die Rahmenbedingungen angucken.
Martin Dinges ist Historiker und Männerforscher am Stuttgarter Robert-Bosch-Institut für Geschichte der Medizin. Ihn ärgern die deutschen Verhältnisse ganz gewaltig.
Da ist eben die ganz einfache Beobachtung, wenn in einer Firma ein Mann hingeht und sagt, ich würde gerne Halbtagsarbeit machen, dann wird er natürlich sehr viel schlechter angesehen, als wenn eine Frau das tut. Also da ist ein Problem zum Beispiel von Personalführung da.
Dabei macht es fast das gesamte europäische Ausland vor, wie es besser gehen könnte. Spitzenreiter ist Skandinavien. Dort hat man die Diskussion, die zurzeit in Deutschland stattfindet, schon vor 30 Jahren hinter sich gebracht. Entsprechende Gesetze inklusive. Ergebnis: Die ersten 5 Plätze in Sachen Gleichberechtigung halten Schweden, Norwegen, Island, Dänemark und Finnland. Martin Dinges.
Das schwedische Beispiel ist hier außerordentlich hilfreich. Dort hat man von vornherein sehr viel stärker auch Druck in die Richtung ausgeübt, gesellschaftlich und gesetzlich, dass Männer solche Angebote annehmen. Und dann sieht die Sache natürlich auch gegenüber einem Personalchef ganz anders aus, wenn das Gesetz sozusagen solche Zeiten geradezu vorschreibt, dass die Männer mindestens 1 oder 2 Monate dieses Erziehungsgeld in Anspruch nehmen müssen. Dann können sie natürlich zu ihrem Personalchef gehen und auch sagen, bitte sehr, also das ist die Lage und ich muss das jetzt machen oder ich mache es sogar gerne. Und dann kommen Männer natürlich auch in Situationen hinein, wo sie Erfahrungen dieser Art machen. Das heißt, es fehlt uns innerhalb der Wirtschaft an Flexibilität und Bereitschaft in Personalabteilungen. Und es fehlt natürlich in diesem Lande politisch auch am Mut, mal zu sagen, hier gibt es bestimmte Begünstigungen nur, wenn wir geschlechterpolitisch damit auch eine Entwicklung befördern, die eigentlich wahrscheinlich alle für gut halten. Die Frauen und die Männer, wenn sie vernünftig sind, und die Personalleiter übrigens auch, wenn sie die Dinge durchdenken.
In anderen Ländern gibt es den geschlechterpolitischen Mut schon längst. Allerdings äußert er sich weniger in direkten Transferzahlungen wie Kindergeld, als vielmehr in der Bereitstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung. Die kann unterschiedlich aussehen. In England passt das ganze Erfolgsgeheimnis der Frauen, immerhin besitzen 10% aller börsennotierten Unternehmen dort mindestens einen weiblichen Vorstand. In England also passt das Erfolgsgeheimnis in ein Wort: Nanny. Professionelle Kinderbetreuung ist auf der Insel seit Jahrhunderten üblich. Britische Mütter bekommen bereits gleich nach der Geburt von der Klinik neben dem Windelstartpaket eine Liste mit den Telefonnummern der großen Kindermädchenagenturen in die Hand gedrückt. Denn selbst eine teure Nanny ist immer noch billiger, als wenn eine gut ausgebildete Mutter ihre Karriere an den Nagel hängt. Weshalb die FAZ im Oktober 2005 fast ein wenig neidisch titelte:
Hinter jeder erfolgreichen Frau steht eine Nanny.
Auch Frankreich ist den Deutschen in Sachen Kinderbetreuung weit voraus. Dort stellt der Staat nicht nur Krippen, Kindergarten und Ganztagsschulplätze zur Verfügung, er bittet Familien auch weniger stark zur Kasse. Bei 2 Kindern wird das zu versteuernde Einkommen um 1/3 und bei 3 Kindern gar um die Hälfte gesenkt. Der Lohn für private Kinderbetreuung kann von der Steuer abgesetzt werden. Berufstätige Mütter sind gesellschaftlich akzeptiert und wirtschaftlich aus Wachstumsgründen gewollt. Ergebnis: stetig steigende Geburtenraten bei der gleichzeitig höchsten Frauenbeschäftigungsquote in Europa.
Die Modelle gibt es. Es gibt entsprechende Modelle in Holland und anderswo, von Skandinavien ganz zu schweigen. Man muss es nur wollen und schafft nebenbei auch damit ja noch eine Menge Arbeitsplätze.
Eins ist klar: steigende Geburtenraten wird Deutschland mit der gegenwärtigen Geschlechterpolitik nicht erzielen. Weshalb der Schweizer Soziologe und Männerforscher Walter Holstein dem Staat im deutschsprachigen Raum massives Versagen attestiert.
Er hat sich bisher nicht in der Lage gezeigt, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit Frauen, Männer und Kinder ihr Leben adäquat einrichten können. Das gilt insbesondere für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Staat verschiebt alle Problematiken veränderter Geschlechterverhältnisse je auf Männer und Frauen als Individuen oder als Paare. Mittlerweile hat diese Delegationspolitik ins Private ein Ausmaß erreicht, das die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung nachhaltig gefährdet ist.